HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Die Grenze zwischen Mexiko und den USA ist über 3000 Kilometer lang. Sie reicht von Baja California am Pazifik bis hin zum Golf von Mexiko. US-Präsident Donald Trump gewann die Wahl unter anderem mit dem Versprechen, eine Mauer zu errichten, um illegale Immigration aus Lateinamerika zu stoppen. Eine Mauer durch Wüsten, Gebirge und am Rio Grande. Obwohl die Kultur auf beiden Seiten der Grenze stark lateinamerikanisch geprägt ist, halten viele Menschen auf der US-Seite die Pläne der neuen Regierung für richtig. Schleuser auf der anderen Seite machen große Geschäfte mit Mittelamerikanern, die unbedingt in das Land der vermeintlich unbegrenzten Möglichkeiten gelangen wollen. Auf dem Weg durch Regionen, die von Drogenkartellen beherrscht werden, sterben Flüchtlinge, Hilfsorganisationen bemühen sich, illegale Einwanderer vor der Abschiebung zu bewahren und Polizei und Grenzschutz erhalten zusätzliche Kompetenzen bei der Ausweisung. Insgesamt aber sagen selbst Anhänger des Präsidenten entlang der Grenze, die Mauer und die Massenausweisung der Illegalen sind ein wirtschaftliches, kulturelles und gesellschaftliches Desaster. Nicole Markwald, Andreas Horchler und Anne-Kathrin Mellmann waren auf beiden Seiten der Grenze unterwegs und haben viele Eindrücke gesammelt und für uns mitgebracht.
We're gonna build the wall. We have no choice. We have no choice.
Mexiko glaubt nicht an Mauern. Ich habe es wieder und wieder gesagt. Mexiko wird nicht für die Mauer bezahlen.
Are we doing all of our supply job right here, or are we like saving some for later?
The whole valley. So we can start off here, the valley, and it ends, I'd say, about 200 yards that way.
Okay.
So all along this route would be the best, not along the main road, but places like this.
Wir können hier anfangen, erklärt Manny Aparecha. Aber legt die Sachen nicht auf den Weg, sondern etwas abseits. Manny führt eine Gruppe freiwilliger Helfer an, die heute für die Menschenrechtsgruppe Border Angels unterwegs sind. Sie hinterlegen Wasserkanister in Grenzgebieten, die besonders häufig von Flüchtlingen durchquert werden. Und jetzt, wo es in den Nächten noch bitterkalt wird, auch warme Sachen oder Decken, ein paar Lebensmittel. Heute sind sie im Valley of the Moon unterwegs, rund einen halben Kilometer von der mexikanischen Grenze entfernt, einem unwirtlichen Wüstengebiet östlich von San Diego. Eine Wärmedecke, Handwärmer, zwei Dosen Bohnen, die man ohne Dosenöffner öffnen kann, eine warme Decke, ein Pullover und Damenbinden.
Feminine pads.
Sarah zählt auf, was sie in ihrem durchsichtigen, wiederverschließbaren Plastiksack verstaut hat. Ihren Namen hat sie mit dickem Filzstift draufgeschrieben und ein paar Grüße in Spanisch. Enrique Morones, selbst Kind von Einwanderern, hat die Border Angels 1986 gegründet.
Organisationen wie die Border Angels sind hilfreich, aber in den meisten Fällen werden Menschen nach einem illegalen Grenzübertritt nicht von ihnen, sondern von einem Grenzschützer gerettet.
Eduardo Olmos ist einer von ihnen, ein Border Patrol Agent, der im Gebiet rund um San Diego tätig ist. Darunter fallen auch rund 97 Kilometer Grenzgebiet zwischen Kalifornien und Mexiko. Er sagt,
if you're coming through this area and not presenting yourself for inspection at one of our ports.
Wer nicht den Weg über einen offiziellen Grenzübergang nimmt, sucht hier vielleicht Arbeit oder hat etwas zu verbergen. Und wir als Grenzschutz müssen wissen, wer hier reinkommt.
Südlich von San Diego steht bereits ein Grenzzaun, an Stellen bis zu 5 Meter hoch. Er mündet im Pazifik. Olmos zeigt auf U- und L-förmige Schweißnähte im Zaun. Hier haben Schmuggler Öffnungen für Flüchtlinge in den Zaun gesägt. Fast täglich entdecken die Beamten solche Schnitte auf ihren Patrouillen. Allein von Oktober 2016 bis Ende Januar 2017 haben Olmos und seine Kollegen fast 12.000 Menschen auf ihrem Grenzabschnitt festgenommen, bei dem Versuch, auf amerikanischen Boden zu gelangen. Für die Border Angels steht die Anteilnahme im Vordergrund, der Wunsch, verzweifelten Menschen in Not zu helfen. Aber auch für die Helfer selbst hat der Einsatz eine therapeutische Wirkung. Jurastudent Daniel sagt am Ende des Tages,
different groups of people Zu sehen, dass hier so viele unterschiedliche Leute mit unterschiedlicher Herkunft mitmachen, Unterstützung zeigen, ist großartig. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir allein auf weiter Flur stehen. Da wird mir warm ums Herz. Gerade auch, weil von der neuen Regierung so viel Kälte ausgeht.
Die neue Kälte erhöht die Gewinne der Schleuser in Mexiko. Auf einem Platz in Nuevo Laredo an der US-mexikanischen Grenze betreibt der Schleuser Daniel Cruz Akquise unter Mittelamerikanern. Die haben schon tausende Kilometer Weg hinter sich und müssen jetzt noch über den Grenzfluss Rio Bravo. Potenzielle Kunden sind auch die Abgeschobenen, die gerade erst eintrafen und schnell wieder zurück wollen. Wer rüber will, muss Schleuser wie Daniel Cruz bezahlen. Einen jungen Mann mit kurzem Stoppelhaar und listigem Blick. Früher habe ich als Maurer gearbeitet. Jetzt verdiene ich schnelles Geld und viel. Ich bekomme für jeden Migranten, den ich im Autoreifen über den Fluss bringe, 300 US-Dollar. Auf der anderen Seite müssen sie dann die bezahlen, die sie abholen und in sichere Häuser bringen, in denen alle Illegalen ankommen. Ein durchorganisiertes System mit hohen Kosten für Migranten. Seit einigen Wochen müssen sie mehr zahlen, weil die Arbeit für die Schleuser riskanter geworden sei, behauptet der Profi. Schleuser wie er müssen Gebühren als organisierte Verbrechen entrichten oder gehören selbst dazu. Der Rio Bravo, der Wilde, hat grünlich trübes, undurchsichtiges Wasser. Seine Strömungen sind unberechenbar. Hunderte Migranten verunglücken Jahr für Jahr beim Versuch, den Fluss bei Nacht zu durchschwimmen. Sie ertrinken, werden von Schlangen oder Skorpionen gebissen. Oder ermordet von Mexikanern. Ein Kartell kontrolliert das mexikanische Flussufer. Wer keinen Schleuser bezahlen oder eine Gebühr entrichten will, sondern auf eigene Faust drüber schwimmt, wird umgebracht. Omar Enriquez von der Feuerwehr Nuevo Laredo kümmert sich um die Bergung der Wasserleichen.
Die meisten, die wir finden, waren schon vor etwa einer Woche verschwunden. Wenn sie keine Dokumente bei sich haben, landen sie in einem Massengrab. Die Behörden bestatten sie ohne Namen.
Keine Namen, keine Erinnerungen, keine Ermittlungen. Das organisierte Verbrechen hat die Grenzregion fest im Griff. Die Straflosigkeit sei absolut, 100%, sagen lokale Journalisten, die anonym bleiben wollen, anonym bleiben müssen. Die Zeitungen berichten zwar über Tote im Fluss, aber kein Wort davon, dass ganz offensichtlich und immer häufiger Gewalt im Spiel ist. Der Druck habe zugenommen, seit US-Präsident Trump die Stimmung gegen Migranten anheizt. Irma Gomez hat sich stark geschminkt, Augen und Lippen betont. Fast fröhlich könnte sie dadurch wirken, wären da nicht ihre nervösen Hände, die den Schlüsselbund nicht in Ruhe lassen. An einem Abend vor 3 Wochen brach ihr Mann auf in Richtung Fluss. Er wollte nur ein paar Monate in den USA Geld verdienen, damit die Familie ihre Schulden bezahlen kann. Hilfe von Schleuserbanden lehnte er ab. Seitdem fehlt jede Spur von ihm. Ich war dort, wo er losschwimmen wollte, habe jeden gefragt, ob er etwas gesehen hat. Die Soldaten, die dort manchmal patrouillieren, die Bundes- und die Verkehrspolizei. Ich habe jeden ihrer Wagen gestoppt und gefragt, habe eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Aber niemand weiß etwas, niemand hilft mir. Unserem kleinen Sohn habe ich noch nichts gesagt. Ich bringe es nicht übers Herz. Der 6-Jährige glaubt, dass sein Vater im Norden jeden Morgen zur Arbeit geht und dass er in spätestens 5 Monaten mit viel Geld zurückkehrt und ihm Geschenke mitbringt. Aber sein Papa ist verschwunden. Von solchen Schicksalen wird es künftig noch mehr geben, wenn Trump seine Mauer baut.
Save 7,000 when you drive a 2016 GMC Canyon with over 25 to choose from. And get this, 14,000 off 2017 GMC Sierra SLT 1500.
Es ist höchste Zeit, dass Trump seine Mauer baut. Nicht über 3.100 Kilometer, aber an schlecht zugänglichen Abschnitten, die illegale Einwanderer anlocken. Texas wird sicherer, Drogenbanden und Schleusern aus Mexiko wird endlich das Handwerk gelegt. Das findet Sergio Sanchez. Er ist Vorsitzender der Republikanischen Partei im Hidalgo County und Programmdirektor des konservativen Radiosenders News Talk 710 in McAllen, Texas, einer kleinen Großstadt nahe an der Grenze. Sanchez ist ein Mann mit exakt getrimmtem Bart und fast schwarzen Augen. Er wurde drüben in Reynosa geboren, auf der mexikanischen Seite des Flusses. Sein Sender am Stadtrand strahlt ein Minderheitenprogramm aus, denn nur jeder Zehnte hier hört sich ein englischsprachiges Radioprogramm an. Präsident Trump nimmt endlich in die Hand, was längst überfällig ist, schwärmt Sanchez.
Nothing has been solved. Nichts ist gelöst worden, nichts. Und jetzt gibt es diesen Bürger, diesen Geschäftsmann, diesen Nicht-Politiker, einen Elefanten im Porzellanladen, der sagt, ich lege los und lasse mich beschimpfen, aber wir kriegen das hin.
José, so will er genannt werden, kommt aus El Salvador und ist gerade mit seinen Töchtern in der Sacred Heart Kirche angekommen, ein paar hundert Meter von Sanchez Radiostation entfernt. Im Gemeindesaal stehen Tische voller Kleider, Spenden, sortiert nach Geschlecht und Alter, draußen im Hof Zelte für die Flüchtlinge. Er ist mit seinen Töchtern sehr weit gelaufen, erzählt er auch nachts. Immer wieder wollten die Mexikaner Geld. Sie hatten Angst vor der Kriminalität, schliefen zu wenig, aber mit Gottes Hilfe schafften sie es ans Ziel. Von einer Bande erhielt seine Tochter einen Zettel, sie sollten entführt werden, wenn sie nicht innerhalb eines Tages aus dem Haus verschwinden.
So, I am Sister Norma Pimentel. I am a
Schwester Norma Pimentel organisiert die Hilfe. Manchmal kommen 400 Menschen pro Tag, vor allem aus El Salvador, Guatemala und Nicaragua. In letzter Zeit waren es weniger. Sie hält Donald Trumps Grenzmauer, die Anordnung zu Massenabschiebungen und die Einstellung zusätzlicher Grenzschützer für völlig falsch.
Diese Vorstellung, unsere Immigranten zu kriminalisieren, ist falsch. Sie sind doch keine Kriminellen. Sehr viele von ihnen suchen hier Schutz, und zwar genau vor den Leuten, die wirklich kriminell sind. Alle über einen Kamm zu scheren und sie als Kriminelle zu bezeichnen, ist einfach falsch.
Im Rio Grande-Tal wohnen doch sowieso fast nur Immigranten, argumentiert sie. Auch ihre Eltern kamen aus Reynosa in Mexiko. Sie will keine Militarisierung einer Gegend, die sie schon jetzt als sicher empfindet. Texaner sind sehr konservativ. Der Präsident erhielt 2016 9% mehr Stimmen als Hillary Clinton. Auch Andrew hat ihn gewählt. Er hört Sergio Sanchez News Talk 710 täglich. Dort läuft auch jeden Tag die Sendung des ultrakonservativen Rush Limbaugh. Andrew ist Mitte 20, trägt kurzgeschorene Haare, Jeans und T-Shirt. Er arbeitet bei einer Sicherheitsfirma und träumt davon, bei der Border Patrol einzusteigen, ausgerüstet mit Waffe und Handschellen. Deshalb stemmt er Gewichte und nimmt Proteinpulver. Er muss stärker werden. Warum er für Trumps Grenzmauer ist?
Weil die Mauer mehr Sicherheit schafft. Das wird eine Festung. Es wird gesagt, sie wird 10 Milliarden kosten. Es kostet 113 Milliarden, illegale Immigranten zu unterstützen. Das habe ich auf Facebook gelesen. Sehen Sie sich das an.
Einspruch zwecklos. Andrew grinst. Die Familie von José aus El Salvador muss mit der umgehenden Abschiebung rechnen. Er ist froh, bis nach McAllen in die Sacred Heart Church durchgekommen zu sein. Es ist kein Durchkommen auf den Straßen in der Innenstadt von Brownsville. Auf geschmückten Motivwagen aus Texas und Mexiko spielen Livebands oft altbewährtes wie Cielito Lindo, aber auch Mariachi-Gruppen mit flotteren Rhythmen sind zur internationalen Parade der Charro Days ganz in den Südosten von Texas gekommen. Ein Karneval, eine riesige Fiesta mit Kostümen, Cowboys und Kapellen. Es ist fast so, als wäre der Rio Grande gar keine Grenze, als würde Mexiko nördlich des Flusses einfach fortgesetzt. Die Brücke nach Matamoros in Mexiko ist keine 100 Meter entfernt. Während der großen Fiesta kommen viele Bürger aus der gefährlichen Stadt, in der Drogenkartelle und Schleuserbanden das Sagen haben, nach Brownsville. Es gibt Jubel für die Männer und Frauen der Border Patrol, die laut hupend durch die Straßen fahren. Es gibt Beifall am Ende der stundenlangen Parade, als die Teilnehmer aus Mexiko auf die Brücke abbiegen. God Bless America hat eine mexikanische Tanzgruppe in traditionellen weißen Kostümen auf ein Banner geschrieben und darunter Y America somos todos. Und Amerika sind wir alle. Louis ist mit seinem zweijährigen Sohn gekommen, ein tätowierter Glatzkopf, der die Musik und die bunte Parade genießt. Ein Mann, der selten Englisch spricht. Zum Teil stimme ich Trump zu, zum Teil nicht, sagt er. Wegen der Drogen und so. Aber von hier senden sie ja auch Waffen rüber.
In some part of it, I agree, in some part I don't, because yeah, for the drugs and I mean it goes both ways, because they send weapons over there, so.
Donald Trump versprach nicht nur eine Mauer zur Grenzsicherung, sondern bezeichnete auch das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA als den vermutlich schlechtesten Deal aller Zeiten. Im Rathaus von Laredo unterhält die mexikanische Nachbarstadt Nuevo Laredo ein eigenes Büro. Aus gutem Grund, sagt Bürgermeister Pete Sanz, voller Name Pedro Ignacio Sanz Jr. Früher war der Mann mit getrimmtem Oberlippenbart und dichtem schwarzen Haar einmal bei den US-Demokraten aktiv. 2014 wurde er als unabhängiger Kandidat zum Bürgermeister gewählt. 2 Jahre später gab er Donald Trump seine Stimme. Religiöse Motive hätten für ihn als Katholiken den Ausschlag gegeben, sagt er. NAFTA abschaffen oder neu verhandeln?
It would be disastrous. If NAFTA were to go away, it would be disastrous. Laredo is the number.
Es wäre ein Desaster. Würde NAFTA verschwinden, wäre das ein Desaster. Laredo ist der wichtigste Umschlagplatz in ganz Amerika. In Laredo mit seinen 4 Brücken allein passieren Waren im Wert von 200 Milliarden die Grenze. Milliarden. Es gibt also eine beträchtliche Wertschöpfung für die USA und für Mexiko. Unsere Partnerstadt auf der mexikanischen Seite ist Nuevo Laredo. 14.000 große Lastwagen passieren jeden Tag unsere Brücken. Ich nenne das NAFTA auf Rädern.
Traverse our bridges daily, every day. I call it NAFTA on wheels.
Verlust von mehr als 1 Million Arbeitsplätzen in den USA, Lohndumping, Billigproduktion, die Kritik am nordamerikanischen Freihandelsabkommen von 1994 stammt nicht von Donald Trump. Globalisierungsgegner hatten die negativen Effekte seit langem angeprangert. Trotzdem sehen die Menschen in Südtexas NAFTA und das erheblich gestiegene Handelsvolumen nicht als Fluch, sondern als Segen. Noch fahren die lauten 16-Wheeler, die riesigen Lastwagen mit Hemden, Elektronikteilen oder Melonen über die 4 Brücken zwischen Nuevo Laredo und Laredo. Südtexas hat der freie Handel zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten den Anschluss an den Lebensstandard im Rest des Landes gebracht. Die Menschen hier wollen nichts von Massenabschiebungen, Mauern und Abstrichen bei NAFTA wissen. Sie haben gemeinsame Wurzeln, eine gemeinsame Kultur. Das wird bei den Charro Days in Brownsville deutlich. Und das ist die Überzeugung von Pete Sanz.
Wir sind sozusagen an der Hüfte miteinander verbunden. Der Fluss trennt uns nicht, er verbindet uns.
Wie verbunden die Region ist, das ist eine Frage der Perspektive. Für die vielen Abgeschobenen ist der Rio Bravo ein teures Hindernis. Abend für Abend füllt sich die Migrantenherberge im Grenzort Nuevo Laredo. Viele der Gäste sind Abgeschobene wie Luis Lopez. Nach 29 Jahren wurde der Mexikaner aus dem Land seiner Träume ausgewiesen. Bei sich hat er nur, was er am Leibe trägt. Karierte Shorts, Shirt und Turnschuhe. Sie haben mich erwischt, als ich in Las Vegas mit dem Fahrrad auf einem Fußweg fuhr. Weil ich keine Aufenthaltspapiere hatte, kam ich für 6 Monate ins Gefängnis. Sie nennen es Gewahrsam, aber man sitzt da mit gewöhnlichen Kriminellen ein. Ich habe meine Abschiebung beschleunigt, weil ich es nicht mehr aushielt. Es gibt Leute, die jahrelang einsitzen, während sie um ihre Aufenthaltserlaubnis streiten. Luis hat in den USA einen minderjährigen Sohn zurückgelassen. Der hat die US-Staatsbürgerschaft. Deshalb will der technische Zeichner in Nuevo Laredo arbeiten, bis er genug Geld hat, um zu seiner Familie zurückzukehren. Dafür muss er einem Schleuser mehrere tausend Dollar bezahlen. Aber gut dotierte Jobs sind in Mexiko Mangelware. Tausende Migranten, die in der Grenzregion hängen geblieben sind, arbeiten in Billiglohnbetrieben, den Maquilas, häufig für nicht mehr als 50 Dollar pro Woche. Massenabschiebungen gibt es bisher nicht. Überhaupt seien die Zahlen nicht gestiegen, melden die mexikanischen Migrationsbehörden. Dem widerspricht Alvaro Arcepas, Mitarbeiter einer Menschenrechtsorganisation am Grenzübergang von Reynosa. Obwohl Abkommen zwischen Mexiko und den USA vorsehen, dass im Dunkeln nicht abgeschoben werden soll, fahren Nacht für Nacht die Busse vor. Arcepas empfängt die Rückkehrer mit Essen und Rechtsberatung. Die Deportationen finden mitten in der Nacht statt. Ich vermute, damit weder die Medien noch die Anwohner etwas merken. Derzeit kommen täglich 150 Menschen, früher 60. Die Herbergen reichen nicht aus. Wir werden gravierende Probleme bekommen, weil es zu wenig Hilfe gibt. Das führt automatisch zu Kriminalität. Sie werden stehlen müssen, um essen zu können. Einfach aus ihrer Notlage heraus. Das bedeutet nicht, dass sie schlechte Menschen sind. Weder die Bundes- noch die Landesregierung sind darauf eingestellt. Sie haben weder Hilfe noch Arbeit für all diese Menschen. Rückkehrerprogramme hat Mexiko nicht. Für Massenabschiebungen ist nicht vorgesorgt. Nichtregierungsorganisationen und die Herbergen der Kirche kümmern sich um das wachsende Problem. In den USA verschärfe sich die Haltung gegenüber Migranten ohne Papiere, berichten Betroffene in der kirchlichen Notunterkunft.
Arturo Mendoza Barajas, y vengo de Nueva Jersey.
Ich heiße Arturo Barajas und komme aus New Jersey. Sie haben mich geschnappt und deportiert. Polizisten hielten mich wegen einer defekten Lampe an meinem Auto an, sahen eine Bierdose im Wagen und nahmen mich mit. Das war vor einer Woche. Weil ich schon einmal deportiert worden war, machten sie kurzen Prozess. Anderthalb Jahre lang habe ich vergeblich für meine Aufenthaltserlaubnis gestritten. Ich habe drei minderjährige Kinder, die in den USA geboren sind. Der Politikwechsel ist noch nicht statistisch festzumachen, aber die Migranten in den USA bekommen ihn zu spüren. Sie haben Angst, dass ihre Familien auseinandergerissen werden, so wie die von Arturo Barajas. Berechtigte Angst.
Was es heißt, getrennt zu sein, lässt sich jeden Samstag und Sonntag im Friendship Park südlich von San Diego beobachten. Pastor John Fanestel führt durch den sonntäglichen Gottesdienst. Auf der anderen Seite des Grenzzauns steht sein mexikanischer Kollege mit der Gitarre. Der Zaun ist so engmaschig, dass Fanestel beim Abendmahl keine Oblate durch den Zaun reichen kann. Ganz so will es der Grenzschutz. Bis zum Pazifik sind es nur wenige Meter. Das Meer rauscht an diesem Tag besonders laut. Daniel ist heute hergekommen. Jeden Sonntag in den zurückliegenden 8 Monaten. Nicht zum Gottesdienst. Er ist hier, um seine Frau und seine beiden Kinder zu sehen, die auf der mexikanischen Seite leben. Die ganze Woche über fühle ich mich sehr einsam, erzählt der 30-Jährige. Sie hier zu sehen und zu sprechen, hilft mir weiterzumachen.
Almost the whole week I feel alone. I just had a little talk with my wife and my kids. Helped me a lot, you know, just to keep going.
Er sitzt in einem Campingstuhl, nach vorn an den Zaun gebeugt. Er presst sein rechtes Ohr gegen das Metall. Daniel ist Amerikaner mexikanischer Abstammung. Er darf aber wegen Problemen mit seinen Papieren momentan nicht ausreisen. Seine mexikanische Frau darf nicht in die USA einreisen. Deshalb trifft sich die Familie seit Monaten jeden Sonntag hier am Zaun.
It's happy to see it, you know, but time is sad.
Ich freue mich, sie zu sehen, aber es ist anders, als ich erwartet habe. Ich dachte, ich könnte meine Frau anfassen oder ihr einen Kuss geben. Aber der Zaun ist so engmaschig, dass das alles nicht geht. Keine Umarmung, kein Kuss.
You cannot give you a hug, you know, or just at least a kiss.
Das war mal anders, erzählt die Fotografin Maria Teresa Fernandez.
The situation was completely different. There was no secondary fence. And
früher gab es nicht diesen Zaun. Die Familien aus Mexiko kamen mit Kühlboxen, Sonnenschirmen und Stühlen, brachten Tacos und Shrimps-Cocktails mit. Die Familien auf der US-Seite brachten Geschenke und man verbrachte den Nachmittag zusammen. Es war so, als wäre die Grenze zwischen ihnen gar nicht da.
It looked like there was no fence in between them.
Als der Park 1971 gegründet wurde, gab es gar keine Grenzbefestigung. Später wurden Stelen errichtet. Kleine Kinder schlüpften zum Spaß von der einen auf die andere Seite. 2009 wurde der Park ganz geschlossen. Ein zweiter, höherer Zaun wurde gebaut, der Secondary Fence. Lichtmasten wie im Fußballstadion wurden aufgestellt, Türme mit Wärmebildkameras. Ein Wagen des Grenzschutzes ist immer in der Nähe. Auf der US-Seite des Parks herrscht Nüchternheit. Seit 2012 wird der Friendship Park nur am Wochenende für jeweils 4 Stunden geöffnet. Maximal 25 Personen dürfen sich darin aufhalten. Es ist verboten, Geld, Lebensmittel oder Dokumente durch den Zaun auf die andere Seite zu reichen. Pastor John Fanestel sagt:
Many people will describe their experience here as agridulce, bittersweet.
Viele Familien beschreiben ihre Zeit hier als bittersüß. Es ist sehr traurig, aber auch schön, endlich wieder vereint zu sein, einander mit den Fingerspitzen zu berühren. Manche sind weit gereist und oft sind viele Jahre vergangen, bis sie die Möglichkeit fanden, sich hier wiederzusehen.
Die Maschen sind so eng, dass sich lediglich die Fingerspitzen durch den Zaun berühren können. Pinky Kiss nennen sie das hier. Der Kuss der kleinen Finger. Und es fließen Tränen. Tränen des Glücks und Tränen der Verzweiflung.
Trumps Mauer. Unsere Amerika-Korrespondenten Nicole Markwald, Andreas Horchler und Anne-Kathrin Mellmann waren auf beiden Seiten der Grenze zwischen Mexiko und den USA unterwegs und haben viele Geschichten mitgebracht, die sie uns erzählt haben. Heute in HR Info die Reportage. Nachhören können Sie sie auf hrinforadio.de. Ich bin Liane Stahl.